Ja, dann hallo, guten Morgen. Dann fangen wir mal an, beziehungsweise machen da den letzten Rest noch zu Ende vom letzten Mal. Da hatten wir ja diese Erhaltungssätze angefangen und ganz zum Schluss und Drehimpuls. Ich weiß nicht, brauchen wir dieses Tafellicht? Was ist denn das hier überhaupt? So, langer Überschrift. Also, wir waren stehen geblieben, Zentralkräfte, Schwerpunktsatz und Drehimpulserhaltung. Wir haben zwei Teilchen angeguckt. Ich schreibe es nochmal hin. Also da haben wir natürlich jetzt zwei Ortsvektoren bzw. Trajektorien, also Funktionen von der Zeit. Und die entsprechende Bewegungsgleichung ist natürlich immer m mal a gleich f. Also Masse mal Beschleunigung ist die Kraft. Und die Kraft, die hatten wir so geschrieben. Also das soll so eine Kraft sein, die in Richtung der Verbindungslinie zeigt. Das schreibe ich dann mal so mit irgendeiner skalaren Funktion klein f. Die ist dann natürlich gerade das ja, das muss ja gerade umgedreht sein. Ja, hier steht minus von dem. Ja, das war dieses dritte newtonsche Axiom. Wenn eine Kraft, eine Wechselwirkungskraft auf Teilchen 1 von Teilchen 2 wirkt, das hatten wir immer F1,2 genannt, dann wirkt eine Wechselwirkungskraft F21 auf Teilchen 2 und die ist gerade exakt das Negative von der Kraft auf Teilchen 1. Ja, man muss da immer ein bisschen aufpassen, welche Kraft wirkt auf welches Teilchen. Ja?
Kurze Frage, gleich eine Verwirrung zu vermeiden. Sie hatten den mittleren Teil beim letzten Mal andersrum hingeschrieben, also das kleine F vor der Klammer ganz an den Anfang.
Ja, ich habe natürlich nicht. Da hat mir nur irgendjemand erzählt, der Kai, glaube ich, der das Skript gelesen hat, das wäre verwirrend, wenn man es hinten hinschreibt. Also das hier soll das Argument von diesem kleinen f sein und das hier ist der Vektor, die Richtung davor. Ja, und dann haben wir gesehen, das ist... sehr bequem ist, wenn man neue Koordinaten einführt oder neue Ortsvektoren, nämlich diesen Schwerpunkt, den hatten wir groß R genannt, ja, das ist 1 durch die Gesamtmasse, also sozusagen das gewichtete Mittel aus den Orten von Teilchen 1 und Teilchen 2 gewichtet mit den Massen. Ja, das ist groß. Ach so, ich soll ja eigentlich hier schöner wär's wegen der Kamera. Ja, und dann haben wir gesehen, dann vereinfacht sich alles erheblich nach ein bisschen Algebra. Dann haben wir einmal die Bewegungsgleichung für diesen Schwerpunkt. Ja, das war der Nullvektor, das heißt der Schwerpunkt bewegt sich geradlinig gleichförmig, also wie ein freies Teilchen. Und da, das schreiben wir gleich mal hin, weil das brauchen wir jetzt gleich. Also das R von T, ja, wieder wie gehabt zweimal hoch integrieren, das gab dann V0 mal T plus R0, ja, wo R0 und V0 halt durch die Anfangsbedingungen gegeben sind und die sind konstant natürlich. Fragen? Alles gut? Und gut, das ist der triviale Teil, aber da haben wir immerhin schon 3 von 6 Gleichungen erledigt. Ja, weil jedes, ich habe hier 3 Komponenten für Teilchen 1 und 3 Komponenten für Teilchen 2. Und ja gut, also insgesamt 6 Komponenten und die sind alle hier wild durcheinander gemischt. Also ist es immer gut, wenn man möglichst Sachen vereinfachen kann und dafür sind diese Erhaltungssätze halt gut, wenn man sie von einem rein mathematischen Standpunkt aus anguckt. Es ist immer gut, wenn man schon Teile leichter abintegrieren kann. Und das ist halt hier für diese Schwerpunktskoordinaten der Fall. Und dann brauche ich noch eine andere, davon unabhängige. Und da nimmt man natürlich sinnvollerweise den, jetzt muss ich nur gucken, welches Vorzeichen habe ich da gewählt. Ja. Ja, das ist so, die sind die relativ Ortsvektor oder die Relativkoordinaten. Und da hatten wir auch ein bisschen rumgerechnet. Wenn man diese beiden Gleichungen anguckt, da kam dann raus eine Bewegung für ein Quasi-Teilchen sozusagen, das die Masse μ hat und auf das die, ich wollte es ja so rumschreiben, und dieses μ, das war die reduzierte Masse. Ja, und dann hatten wir gesehen, das war auch eine längere Rechnerei, dass L rel, der Relativdrehimpuls, Bahndrehimpuls, der ist eine Erhaltungsgröße, also relativ, oder anders, ein bisschen schöner, Bahndrehimpuls, der Relativbewegung. Ist also eine Erhaltungsgröße. Ja, und das kommt halt zustande, weil das gerade halt eine Zentralkraft ist, also wo die Kraft parallel zur Verbindungslinie zwischen den beiden Massen ist. Ja, das kommt natürlich dann hier auch wieder raus. Und dann hatten wir noch angefangen, beziehungsweise da sind wir auch fast mit fertig geworden, den totalen Drehimpuls von den 2 Teilchen anzugucken. Den habe ich mal J genannt und das ist einfach die Summe der Drehimpulse der einzelnen Teilchen. Und da kann man, wenn man da die Zeitableitung bildet, kann man auch wieder nach einer längeren Rechnung vielmehr, man drückt jetzt R1 und R2 wieder mit diesen Schwerpunkts- und Relativkoordinaten aus und dann nach einer längeren Aus-X-Reihe, ja, diese ganzen Vektorprodukte haben wir ausmultipliziert und zusammengefasst und dann kam da raus, M mal R Kreuz R Punkt plus dieses L Rel. Und jetzt, naja gut, wenn das Ding erhalten sein soll, das hier haben wir gesehen, das ist eine Erhaltungsgröße. Ja, das ist formal einfach, wenn man die Zeitableitung bildet, kommt identisch 0 raus. Und jetzt, naja gut, jetzt können wir aber hier verwenden, dass dieses Teilchen sich geradlinig gleichförmig bewegt. Also einfach die Lösung hier einsetzt. Kreuz. Ja, und R Punkt ist natürlich einfach hier, das gibt 0 Zeit abgeleitet und das gibt einfach V0 und hier noch L Rel. Ja, da kriege ich auf jeden Fall schon mal R0 kreuz V0 und was ist mit dem? Plus V0 mal T kreuz V0. Ja, hier steht derselbe Vektor im Kreuzprodukt. Was kommt denn da raus? Genau, weil nämlich die sind parallel und die Länge von dem Kreuzprodukt ist immer das Produkt aus den Längen der Vektoren mal dem Sinus vom Winkel. Der Winkel 0 ist, kommt da 0 raus. Also ist das in der Tat der Nullvektor. Jetzt weiß ich, das Ding ist konstant und das Ding ist aber auch konstant. Also ist das ganze Ding konstant. Also Gesamtdrehimpuls ist erhalten. Also mit anderen Worten, die Zeitableitung von dem Ding entlang der Lösung der Bewegungsgleichung verschwindet. Also das ist auch ausführlich im Skript und letzte Woche habe ich das versucht, da alles vorzuxen. Ist eigentlich sehr einfach, aber halt ein bisschen Arbeit. Immer diese Umrechnung zwischen den Koordinaten oder Ortsvektoren der einzelnen Teilchen und diesen Schwerpunkts- und Relativkoordinaten. Ja, das war da so meist, das meiste war reine Algebra. Gut, da sind wir schon bei dem nächsten Unterabschnitt. Erstmal gucken wir mal ganz allgemein kinetische Energie und Arbeit an. Da gibt es erstmal dieses Energiearbeitstheorem oder ich weiß nicht, wie das, also in Englisch heißt das Energy Work Theorem. Genau, wir fangen erstmal einfach an. Also erstmal Teilchen, ein Teilchen, auf das vorgegebene Kraft wirkt, also sowas, wie wir das in den Übungen hatten. Wir haben ein Teilchen an der Feder befestigt oder wir haben ein Teilchen, das hier auf der Erde frei fällt. Und da haben wir die Erde als unendlich schwer angenommen. Und da ist das eine reine Kraft, ohne dass die selber sich da großartig bewegt. Und dann habe ich natürlich wieder meine newtonsche Bewegungsgleichung. Und ich will ja jetzt auf den Energiesatz raus. Also da will man immer irgendwas haben, was eine totale Zeitableitung haben. Da steht zwar eine Ableitung, ja, das ist ja einfach die Ableitung vom Impuls, aber ich will jetzt was anderes rauskriegen. Und da ist halt der Witz, wenn ich die Gleichung Skalarprodukt mit der Geschwindigkeit bilde, dann kommt da was Schönes raus. Also, wenn man das mal scharf anguckt, das ist eine totale Zeitableitung. Kann man auch raten, welche, von welcher Größe? Also das M ist eh konstant. Was muss ich denn da jetzt hinschreiben? Kann man eigentlich raten. Ja, ich habe eine Ableitung, eine zweite Ableitung und eine erste Ableitung. Produktregel bzw. Kettenregel schreibe ich mal R1 Quadrat hin. Und jetzt Produktregel, ja, für die Skalarprodukt gilt wieder die Produktregel, weil das ist ja einfach die Summe über die Produkte der Komponenten und für jedes Produkt gilt die Produktregel, also gilt die insgesamt auch für das Skalarprodukt. Ja, da habe ich einmal die innere Ableitung, die ist R1 Punkt nochmal abgeleitet, also R1 2 Punkt. Und die äußere Ableitung ist 2 mal R1 Punkt. Ja, weil irgendwas x1 Quadrat abgeleitet gibt 2 mal x1. Und ja, jetzt steht aber hier keine 2, also muss ich noch ein halb davor schreiben. Klar oder?
Mir ist nicht ganz klar, was ist diese eckige Klammer soll. Ich dachte,
das hier soll nur eine Nebenrechnung sein. Das soll zeigen, was das hier ist. Ja, also mit anderen Worten, jetzt schreiben wir es nochmal ordentlich auf. Also M1 halbe, oder ich kann es auch so schreiben. Mal runde Klammern machen. Und ach. Das ist natürlich jetzt gleich dem. Allgemein sind Kräfte, hängen die vom Ort ab. Es gibt auch Kräfte, die von der Geschwindigkeit abhängen. Ich glaube, ein Beispiel hatten wir in Übungen mit Reibung. Da gab es diese Kraft, die Reibungskraft, die proportional zur Geschwindigkeit ist. Und Teilchen in Magnetfeldern, die haben auch so eine geschwindigkeitsabhängige Kraft. Aber wir gucken jetzt mal so eine Kraft an. Und naja, gut, wenn ich so eine totale Zeitableitung habe, kann ich das auch hoch integrieren. Also ich mache mal das Integral über das von dem Zeitpunkt t1 zum Zeitpunkt t2. Da kann ich auch dt nehmen, weil die Grenzen ja anders heißen. Da steht noch, das ist ja der Witz, da steht ja noch das davor. Und naja, was kommt denn da raus? Wenn ich die Ableitung von einer Funktion hochintegriere, kommen die Funktionen raus und in den Grenzen ja, an der Stelle t2, die Funktion an der Stelle t2 minus an der Stelle t1. Tafel wieder zu Ende. So, na gut, schreibe ich mal trotzdem hier weiter. Ja, andererseits ist das natürlich das Integral über das hier. Habe ich das F1 genannt? Ja. Ja. Das wäre ja schön, wenn das jetzt irgendwie ein Erhaltungssatz wäre. Also wenn das hier eine totale Zeitableitung wäre, hier, das hier, dann wäre das ein Erhaltungssatz. Dann könnte ich das nämlich rüberschaufeln und alles ist gut. Aber hier habe ich jetzt erstmal nur Folgendes. Dieses Ding hier, dieses m halbe v Quadrat, das ist die kinetische Energie. In der theoretischen Physik schreibt man dafür, also E-Kin schreibt man auch groß T für, das ist Translationsenergie. Das m 1 halbe v 1 Quadrat oder halt R1 Punkt Quadrat. Und naja, was steht denn dann da? Dann steht da E kin oder T von T2 minus T von T1 ist dieses Ding hier. Dieses Integral. Das ist zwar schön, das Ding heißt Arbeit. Ja, das ist einfach Kraft mal Weg, aber mit Skalarprodukt. Ja, wenn Kraft und die Weg immer, wenn die Geschwindigkeit immer entlang der Kraft ist, ist es einfach ein kleines Weginkrement mal die Kraft summiert über alle Zeiten. Das ist zwar ganz schön, das ist wie gesagt dieses Energie-Arbeitstheorem, aber die Krux ist, es hilft einem nicht viel bei der Lösung der Bewegungsgleichungen, weil wenn ich diese Arbeit ausrechnen will, muss ich ja die Bewegung schon kennen. Ja, ich muss ja irgendwie R1 von t kennen, dann kann ich auch die Geschwindigkeit ausrechnen und dann auch dieses Integral. Das nennt man auch ein Wegintegral. Der Kraft. Und hier ist es aber leider entlang der Lösung der Bewegungsgleichung. Also das hilft mir erstmal so im Allgemeinen nicht viel weiter. Aber jetzt gibt es natürlich wieder Spezialfälle, wenn diese Kraft wenn die wieder speziell ist, also wenn es eine, ich sage einfach die Lösung von so einem Problem, also viele Kräfte haben sowas, das ist das Potenzial der Kraft. Ja, und zwar, wie kriege ich aus einem Skalaren-Dingsbums ein Vektor? Naja, das ist jetzt auch wieder was Neues. Da kommt so ein komisches Symbol. Das Ding nennt sich Napla oder man schreibt dafür auch Gradient. Und jetzt muss ich sagen, was das ist. Und dazu verwende ich jetzt mal kartesische Koordinaten. Koordinaten. Ja, und da haben wir diese unterstrichenen Vektorsymbole genommen. Ja, das sind diese Spaltenvektoren. Und dann ist der Gradient von V der ist dasselbe wie beziehungsweise der wird umkehrbar eindeutig abgebildet auf den Gradienten und das gibt mir halt die Komponenten dann. Und was ist das? Das ist die sogenannte partielle Ableitung von V nach der ersten Koordinate und dann nach der zweiten und nach der dritten. Und was heißt das? Also ausführlich schreibt man das auch gerne so. Und was heißt dieses komische Symbol? Das ist einfach nur die Ableitung von V nach dieser Komponente x11, während man x12 und x13 festhält, also als Konstanten betrachtet. Machen wir mal ein Beispiel. Ein schönes Beispiel ist, wenn ich habe V von R gleich irgend sowas K mal R Quadrat. Das ist dasselbe wie K mal x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat. Und jetzt die partielle Ableitung nach der ersten Komponente. Ja, das ist einfach eine Funktion von diesen drei Koordinaten. Und wenn ich die partielle Ableitung nach einer von den Koordinaten bilde, dann leite ich einfach die Funktion nach dieser einen Koordinaten ab und betrachte die als konstant. Ja, und da kriege ich natürlich einfach raus 2k mal x1.
Ja.
Das ist die partielle Ableitung. Das ist jetzt.
Nicht das Zeichen der partielle, weil dann kann man mit dem x1 Quadrat, x2 Quadrat, x3 Quadrat.
Das ist k. Entschuldigung. Handschrift ist miserabel, ja. Also das muss man neu, das ist was Neues, das muss man neu lernen, aber es ist nichts Schlimmes. Es ist einfach eine ganz gewöhnliche Ableitung. Man führt nur ein neues Symbol ein, um zu sagen, ich leite nach dieser einen Variablen ab und halte alle anderen Variablen konstant. Ja? Nee, das ist ein Dreieck. Oh oh. Ja, das ist auch neu. Oh je. Das Ding heißt Napla. Von einem alten Saiteninstrument. Weil das war so ein Ding halt, das hat man so gehalten, mit dem, so ein Dreieck mit der Spitze nach unten. Das soll das Symbol sein, ja. Es steht hier ordentlich im Skript. LaTeX hat zum Glück all diese Zeichen, dass ich da ordentlich ein Skript schreiben kann, ohne handschriftliche Verwirrung. Wir heben das nochmal auf. Machen jetzt noch an dem Beispiel, machen wir noch mal schnell was weiter. Weil, wo ich jetzt natürlich drauf hinaus will, ist, wenn ich so eine nette Kraft habe, die so ein Potenzial hat, dann kann ich ja mal in das Potenzial meine Trajektorie einsetzen, also das V. Also was ich haben will, ist die Zeitableitung von V. Ja, wo ich jetzt für R diese Trajektorie einsetze. Oder irgendeine Trajektorie. Es muss nicht die Bewegungsgleichung lösen. Ich kann ja einfach eine vorgeben. Und jetzt, naja, was kommt da wohl raus? Was muss ich machen? Ich muss einmal das ableiten. Ja, da kriege ich natürlich 2k mal x1 raus. Und ja, das ist Kettenregel. Die innere Funktion gibt x1 Punkt. Dann muss ich das ableiten, das gibt 2 mal x2, x2 Punkt. Und das 2, das k, ich schreibe lieber wieder das k so und genauso hier. Ja, und das ist die Kettenregel für Funktionen, die von mehr als einer Variablen abhängen. Ja, wenn jetzt all die Variablen eine Funktion von einer neuen Variable, in dem Fall der Zeit, sind und ich bilde die Ableitung, dann ist das hier offensichtlich gleich, ja, das hier ist ja nichts anderes als 2k mal x oder r Punkt r Punkt und das ist nichts anderes als r Punkt mal dieses Napla, jetzt wieder Vorsicht, V. Ja, und das ist doch wunderhübsch. Also jetzt kann ich, jetzt gehen wir hier wieder hin, jetzt habe ich da leider eine 1 dran gemalt, aber das macht ja auch nichts. Es war nur, damit es klar wird, dass das nur ein Teilchen ist. Jetzt nehme ich mal, jetzt nehme ich mir diese Gleichung hier und benutze, dass die Kraft muss aufpassen, da ist noch ein Minus. Also, wie ist das? Also, das d nach dt da, ich schreibe einfach jetzt diese Gleichung ab, also m1 halbe r Punkt r1 Punkt Quadrat. Den ganzen Spaß abgeleitet ist gleich R1 Punkt Punkt F Und das ist aber dasselbe wie R1 Punkt mal minus wieder dieses Napla, dieses umgedrehte Dreieck mit Pfeilchen drauf, V. Ja, da habe ich das 1 weggelassen. Naja, und jetzt wie an dem Beispiel da gezeigt, das ist natürlich dasselbe wie minus d nach dt v von r von t, beziehungsweise r1. Ne? Ja. Das Napla ist jetzt dieser Vektor. Ja, und wenn ich, klar, wenn ich jetzt, nee, aber das ist halt was Neues, das, ich tue jetzt die Tafel doch mal runter. Das ist jetzt was Neues, da ist gut, wenn man das ordentlich verstehen. Also, wie ist das? Das Ding hier ist minus R, ist dasselbe wie wenn ich mit Spalten hantiere, ja. Aufpassen hier, das ordentliche Dreieck. So, also jetzt können wir es ja mal hinschreiben. Ist jetzt blöd, dass ich da eine 1, naja, aber ich hoffe, es ist klar, ja, das ist jetzt, die Komponenten von R heißen immer x1, x2, x3 und weil der noch einen Index 1 hat, muss ich den mit hinschreiben, sonst kommt man durcheinander. Ja, und dann war halt die Definition von dem Gradienten, die war halt das. Ich schreibe mal die Argumente nicht hin. Und jetzt, naja gut, jetzt Skalarprodukt. Ja. Minus davor. Warum Minus? Kommt gleich. Ja, wie geht denn das Skalarprodukt? Das ist immer erste Komponente mal erste Komponente plus das mal das plus das mal das. Halt, hier will ich aber den Punkt. Hier will ich ja, ich will ja das hier haben. Ja? Also überall ein Punkt. Ja, und da sehe ich, das ist jetzt in der Tat genau. Diese totale Ableitung nach der Zeit ist halt gerade die Ableitung von dem Vektor Punkt, dem Gradienten. Ja, das ist genau das, wie ich das hier ausgerechnet habe, hier unten, dieses Beispiel. Da, wenn ich nach 2 ableite, kriege ich halt 2k x2 und so weiter. Einigermaßen klar. Also keine Angst, wir üben es nochmal ordentlich. Machen wir die nächste Übung. Ja, und jetzt kommt der Witz. Jetzt haben wir nämlich durch diese schlaue Annahme, dass das Kraft, dass die Kraft eine Potenzial, ein Potenzial besitzt, können wir jetzt nämlich da einen Erhaltungssatz basteln. Und zwar, wie geht das? Ja, jetzt steht hier eine Zeitableitung und die ist gleich dieser Zeitableitung. Und naja, was mache ich? Da bringe ich die mal auf eine Seite. Aha. Na gut, wenn ich das darüber bringe, steht hier eine 0. Und das ist doch schön. Weil, nicht schön, doch schön. Weil, wenn ich dieses Ding hier, falls die Kraft so ein Potenzial hat, dann gibt es eine totale Energie, oder eine Energie einfach. Und die ist einfach kinetische Energie plus dieses V. Und das nennt sich potenzielle Energie. Also V ist Potenzial der Kraft oder eben in dem Zusammenhang mit der Energie ist das die potenzielle Energie. Und jetzt ist die Frage, warum ist das denn so schön? Naja, warum ist das so schön? Wenn ich das hier integriere, also steht ja dann einfach da dE nach dt gleich 0. Und daraus folgt natürlich, wenn ich da wieder das Integral bilde von t1 bis t2, dann steht da e von t2 minus e von t1 gleich 0. Oder anders gesagt, e von t2 gleich e von t1. Jetzt kann ich mir mal vorstellen, t1 ist irgendwie meine Anfangszeit, wo ich das Teilchen da in Bewegung setze oder ab dem ich das beobachte und dann sagt das Ding aus, die Energie ist erhalten. Ja, weil zu jedem Zeitpunkt t2 bleibt der Wert gleich. Also Energie erhalten. Und dann nützt mich's was? Oder nützt es mich mehr als dieses Energiearbeitstheorem? Ich glaube, das steht da noch. Nee, nicht mehr ganz. Es nützt nicht was, weil jetzt hängt diese Energie hängt ja jetzt nicht von der Bewegung ab, also von der Trajektorie, sondern nur von Ort und Geschwindigkeit. Also wenn ich das hier ausschreibe, dann steht da m1 halbe r1 Punkt Quadrat an zur Zeit t2 plus ja, also immer kinetische Energie plus potenzielle Energie. Und dann denselben Spaß nochmal für T1. Ja, und jetzt hängt das hier nur vom Ort des Teilchens an und der Geschwindigkeit des Teilchens zur Zeit T2 ab und das hier nur von Geschwindigkeit und Ort zur Zeit T1. Jetzt ist hier überhaupt nichts mehr, brauche ich überhaupt nicht mehr wissen, wie R von T eigentlich aussieht. Und das ist der Witz. Also jetzt habe ich eine Erhaltungsgröße, die kenne ich unabhängig von der Lösung. Ja, sowas ist immer was Schönes, weil da habe ich... Ja, und das Ding ist halt, das ist halt konstant. Ja, das kann ich einmal ausrechnen, ja, weil ich kenne ja Ort und Impuls zur Anfangszeit, T1, und dann weiß ich die Energie für jeden anderen Zeitpunkt, weil die ändert sich halt nicht. Da kann ich dann so Sachen lösen, wie das macht man in der Schule gern, Teilchen läuft eine Rampe hoch mit der Anfangsgeschwindigkeit. Ach, das machen wir mal. Das machen wir mal als Beispiel, das rechnen wir als Beispiel auch in Übungen. Wenn ich noch das nicht vergessen habe, bis ich mein Übungsblatt mache, endlich. Beispiel. Die Kraft, ich schreibe mal jetzt... Naja, soll mal unser geliebter freier Fall, ja, hier in Erdnähe habe ich eine konstante Fallbeschleunigung und die ist halt, Gravitation ist immer proportional zur Masse von dem Teilchen. Ach Gott, ich ja schon wieder. Aber das machen wir jetzt zu Ende. Wie ist denn da jetzt der Potenzial? Naja, ich brauche was, wenn ich das jetzt schreibe mit diesem ich mache mal die Z-Achse nach unten oder die 3-Achse und dann sieht die Kraft so aus. Und was brauche ich jetzt? Jetzt brauche ich, das soll sein, halt langsam. Und das hier soll sein, das. Naja, Preisfrage, wenn ich brauche auch nur irgendeine Stammfunktion von den Komponenten. Also wenn Del 1 von V 0 ist, ja, also D1 von V ist 0, daraus folgt V ist eine Funktion nur von x2 und x3. Dann Del2V gleich 0, das ist die Gleichung. Ja, und da bleibt dann übrig, das darf nicht von x2 abhängen, also ist das V eine Funktion nur von x3. Und dann habe ich es schon, weil nämlich da steht minus V' von x3 gleich m mal g und damit ist V minus m mal g mal x3. Ich brauche ja nur irgendeine Stammfunktion, ja, die Konstante kann ich weglassen. Also ist das V hängt nur von x3 ab und ist minus m mal g mal x3. Und das kennen Sie aus der Schule. Das ist, wenn hier, da ist ja jetzt mein 3-Achse nach unten. Und dann ist minus x3 ist die Höhe über dem Grund hier. Ja, minus x3, das geht natürlich hier hin. Ja? Also wenn hier dann, ja, das ist die potenzielle Energie im Gravitationsfeld im Konstanten ist immer m mal g mal h. Das kennen Sie aus der Schule. Und da machen wir nächstes Mal weiter. Beziehungsweise gucken Sie uns auch in den Übungen an. Weil da müssen wir uns noch dran gewöhnen. Ja, dann bis Donnerstag.